Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim Myself-Magazin. Das Thema unserer heutigen Folge: Mein Geliebter zieht bei mir ein. Unsere heutige Protagonistin ist langjährige Single, verliebt sich in einen verheirateten Mann. Okay, zugegeben, das ist der Klassiker unter den Affären. Aber was, wenn aus einer Affäre Alltag wird? Samanthas Geliebter stand nämlich plötzlich vor ihrer Tür und zog bei ihr ein, weil er sich doch von seiner Frau getrennt hat. Und warum das gar nicht so toll war wie erwartet, das klären wir heute. Jetzt begrüße ich aber erstmal unsere Expertin und das ist Paula Lambert, die wohl bekannteste Sex- und Beziehungsexpertin Deutschlands. Und ich bin super gespannt, was sie zu diesem Affärenfall sagt. Hallo Paula.
Hallo Alex.
Samantha liebt den Sex mit ihrer Affäre. Als er dann aber mit zwei Koffern vor ihrer Tür stand, da wusste sie nicht so ganz genau, was sie eigentlich fühlen soll. Dein erster Gedanke?
Wie man auf Englisch sagt, be careful what you wish for. Das ist wirklich, ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber diese Geschichte beginnt schon mal wie der Klassiker aller Klassiker. Man baut eine riesige Projektionsfläche auf und dann, wenn man sie endlich hat, diese große Fantasie, merkt man, ist gar nicht das, was ich wollte. Also ich bin sehr gespannt.
Wie es denn genau dazu kam, dass er bei ihr einzog und warum sie heute sagt, dass man manchmal auf seine Wünsche aufpassen muss, sie könnten schließlich in Erfüllung gehen, das hat sie uns erzählt. Aus Respekt gegenüber allen Beteiligten allerdings anonym und deshalb erzähle ich jetzt ihre Geschichte. Er liegt neben mir und sieht so friedlich aus, so entspannt. Ich dagegen bin hellwach und denke, eigentlich kenne ich diesen Mann gar nicht. Wir haben zigmal miteinander geschlafen, aber noch nie eine Nacht gemeinsam verbracht. Wir haben noch nie zusammen gefrühstückt. Keine Ahnung, ob er sich nass oder trocken rasiert oder welche Zahnpasta er benutzt. Dafür weiß ich jetzt, dass er nachts schnarcht. Aber das ist es nicht, was mich nicht einschlafen lässt. Dieses diffuse Unbehagen hat einen anderen Grund. Ich fühle mich bedrängt, eingeengt, was nicht nur daran liegt, dass mein 1,40 Meter breites Bett für zwei Personen eigentlich zu schmal ist. »Freust du dich?«, hat er gefragt, als er mit zwei Koffern vor meiner Tür stand. Er habe seiner Frau alles erzählt, sie hätten sich getrennt. Ich spürte regelrecht, wie sich bei diesen Worten mein Herz zusammenzog und dachte an den Satz, der an meiner Kühlschranktür hängt. Pass auf deine Wünsche auf, sie könnten in Erfüllung gehen. Meine beste Freundin Anja hat ihn mit einem dicken Filzstift auf ein Stück Pappe geschrieben und an den Kühlschrank geklebt. Guck dir diesen Satz ganz genau an, wenn du diesem Fremdgänger mal wieder hinterherheulst, sagte sie. Ich weiß noch gut, wie sauer ich damals auf sie war, fast hätten wir uns gestritten. Weil sie nicht begriff, dass es bei Michael und mir nicht um irgendein Techtelmechtel ging, sondern um Liebe. Unsere Beziehung war ein Unfall. Es begann vor 6 Monaten. Ich war in Eile und hatte, als die Ampel auf grün sprang, im Auto telefoniert. Er stand hinter mir, gab Gas und, ja, er fuhr mir in den Kofferraum. Statt genervt auszusteigen und mir Vorwürfe zu machen, entschuldigte er sich und wir tauschten unsere Daten aus, ohne die Polizei zu rufen. Ich fand das ziemlich sympathisch. Auch optisch war er mein Typ. Ein bisschen Henning Baum, Lachfältchen, smart, Anlageberater, passte. Verheiratet, 2 Kinder, passte gar nicht. Doch als ich zu Hause war und er unter dem Vorwand, die Versicherungsfrage genauer klären zu wollen, bei mir anrief, lud ich ihn auf ein Café ein. Es wurden 2 Flaschen Wein daraus und wir landeten im Bett. Es war so unbeschreiblich, dass ich mich heftig in ihn verliebte. So sehr, dass ich gekränkt war, wenn er nach dem Sex einen Blick auf die Uhr warf, ins Bad ging und gründlich, aber ohne Seife duschte, damit er nicht verdächtig roch, wenn er wieder nach Hause fuhr. Oder seine Sportsachen anzog, weil er daheim erzählt hatte, er würde ins Fitnessstudio gehen. Wie es mich innerlich fast zerriss, wenn seine Frau auf dem Handy anrief, er sofort ins andere Zimmer ging und ich durch die halb geöffnete Tür »Dann mach doch Lasagne« hörte. Nein, ich bin nicht zur Schattenfrau geboren. Meine Freundin sagte »Niemand zwingt dich«. Sie hatte natürlich recht. Auch für meine Freunde war kaum nachvollziehbar, dass sich eine selbstbewusste und unabhängige Frau mit der Rolle der Geliebten zufrieden gibt. Ich bin eine Kämpferin, kann sehr schlecht verlieren. Vielleicht war es gerade das, was mich nicht aufgeben ließ. Und jetzt, nach all den Tränen, nach all dem Warten, habe ich gewonnen. Aber ich fühle mich nicht als Siegerin. Ich hatte nie das Gefühl, jemandem etwas wegzunehmen, eine glückliche Ehe zu zerstören. Michael hatte immer wieder durchblicken lassen, dass er bei dem »Bringen wir es hinter uns« Sex mit seiner Frau an mich dachte. Ich wusste, dass auch er sich ein anderes Leben vorstellen konnte. »Dann entscheide dich doch endlich«, habe ich ihm gesagt. »Spring endlich, trau dich!« Er hatte lange gezögert. Männer halten ja den Standbein-Spielbein-Spagat viel entspannter aus als Frauen. Deswegen habe ich mich vor 3 Monaten von ihm getrennt, alle seine Daten gelöscht. Ich habe mich nach ein paar tief traurigen Wochen wieder in meinem Leben eingerichtet. Jetzt liegt er neben mir und schnarcht. Als er am nächsten Morgen aufwacht, weiß er ein paar Sekunden nicht, wo er ist. Bereut er es bereits? Ich frage lieber nicht. Als wir uns im Bad im Weg stehen, kommt es mir auf einmal so vor, als sei über Nacht meine Wohnung geschrumpft. Ich räume 2 Schrankfächer leer, stelle eine Zahnbürste ins Glas und warte auf ein kleines Glücksgefühl. Es kommt nicht. Nur eine leichte Enttäuschung, als ich nach dem Einkaufen mit Brötchen und Zeitungen wiederkomme, mich aufs Frühstück freue und Michael mich mit einem hastigen »Ich trinke meinen Kaffee immer im Büro« stehen lässt. Alltag von 0 auf 100. Ernüchterung beschreibt mein Gefühl am besten. Ist das undankbar? Schließlich hatte ich doch genau das gewollt, Alltag statt Ausnahme. Aber der Wechsel von der Geliebten, die verwöhnt und bei Laune gehalten wurde, zur Frau, bei der man sich nach Feierabend müde aufs Sofa knallt, ist übergangslos passiert. Ich bin mit dem Gefühl nicht nachgekommen. Ich ahne plötzlich, dass mein langes Single-Dasein nicht nur an den vielen Fröschen liegt, die ich geküsst habe, sondern auch daran, dass ich eine Frau bin, die sehr gut alleine zurechtkommt, die ihren Freiraum und ihre Unabhängigkeit liebt, die morgens die Stille im Bad genießt. Jetzt habe ich einen Mann, der nicht nur sein Rennrad in meinem Flur parkt, sondern zuweilen recht unbeholfen durch das neue Leben laviert. Nein, mir gefällt meine neue Rolle nicht. Ich fühle mich wie eine Schauspielerin, die vom Regisseur fehlbesetzt wurde. Ich will nicht die Böse sein, die von seinen Kindern abgelehnt und von seiner Ehefrau gehasst wird. Mich stören die Blicke meiner Freunde, wenn ich ihnen Michael vorstelle. Sie scheinen ihn nicht zu mögen, vielleicht mag er auch nur sie nicht. Seine Freunde wiederum trösten seine Frau und wollen mit mir nichts zu tun haben. Mit einem Satz, es ist einsam zu zweit. Ich weiß jetzt, dass es ein großer Fehler von Michael war, übergangslos von einer Frau zur nächsten zu ziehen. Manchmal, wenn ich wach liege, fühle ich mich einfach nur wie ein Fluchthelfer. Ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll. Eine größere Wohnung mit Michael? Eine Versöhnung mit seiner Frau, damit ich wieder frei bin? Meine Gefühle sind ein einziges Chaos. Was mir am allermeisten fehlt, ist die Sehnsucht nach ihm. Jetzt, wo er immer da ist.
Paula, lass uns doch ganz am Anfang einsteigen. Langjährige Single, Affäre mit verheiratetem Mann, das gibt's doch ziemlich oft, oder?
Ja, das gibt's ziemlich oft. Und was die Leute gerne vergessen, ist, dass sie jemanden sich ausgesucht haben, der per se nicht in der Lage ist, eine erwachsene Konfliktlösung zu betreiben, sondern der weicht aus, indem er all seine negativen Gefühle irgendwie überspielt, indem er sich sehr, sehr viel Positives, also den großen Endorphinrausch reinholt, nämlich mit Hilfe einer Geliebten oder eines Geliebten. Und sowas endet, ohne vorgreifen zu wollen, häufig nicht so gut.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, keine Affäre ohne Dilemma, ne?
Ja.
Und ich meine, im Endeffekt treffen sich ja 2 Menschen, bei denen meistens ja nur einer emotional verfügbar ist, im Zweifel der, der quasi Single ist. Und manchmal ja aber auch keiner von beiden, wenn beide irgendwie in einer Beziehung sind und die Affäre eingehen, oder?
Ganz genau. Und vor allen Dingen, meistens findet bei den Leuten dann keine, also die nötige Arbeit, die getan werden muss, um überhaupt eine emotionale Reife zu erlangen in Beziehungen, die wird gar nicht getan, wenn man einfach von Mutter A zu Mutter B wechselt.
Warum haben denn so überhaupt so viele Menschen Affären? Also wo liegt da der Reiz?
Naja, der Reiz liegt vor allem darin, dass man sich unheimlich gut damit fühlt, einerseits. Andererseits hat man natürlich ein schlechtes Gewissen und schämt sich, aber gleichzeitig ist da plötzlich jemand, der einen ganz neu kennenlernt, bei dem man sich ganz neu präsentieren kann, der die negativen Seiten noch nicht kennt, der vielleicht sogar Mitleid mit einem hat, dass man in so einer traurigen, schlechten Beziehung steckt. Und das fühlt sich natürlich super an.
Ja, bei unserem heutigen Fall, Samantha, wie gesagt, Single, Michael verheiratet. Und sie hatte aber irgendwie sofort das Gefühl, weil zum Beispiel auch der Sex so grandios war und er irgendwie auch ihr Typ war und sympathisch und tralala, dass sie sich in ihn verliebt hat. Warum denkt man das denn so oft bei Affären, also dass man sich gleich verliebt?
Weil man sich in eine Illusion verliebt oder verlieben kann. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, die sind aber in der Minderzahl. Also Beispiele, wo es dann tatsächlich toll klappt und wo es wirklich die Beziehung ist, die für einen passend ist. Aber in der Mehrzahl sind es doch Fälle, wo Leute ein Problem haben, entweder eine Beziehung ordentlich zu beenden, sich selbst weiterzuentwickeln in die Richtung, in die es eigentlich gehen müsste, und die eine Affäre anfangen als im Grunde Flucht vor der Realität. Und natürlich ist eine Affäre ein schamvolles, aber vor allem ein großes Abenteuer. Und frisch verliebt sein, das weiß jeder, ist einfach das beste Gefühl auf der Welt.
Ja, da kann man ganz schnell süchtig danach werden.
Ja.
Ich fand das gerade spannend, wie du gesagt hast, ne, dass man eigentlich so Entscheidungen aus dem Weg geht oder auch ne, nicht richtig zu den eigenen Gefühlen steht. Das heißt, was für Typen von Menschen lassen sich denn überhaupt auf Affären ein? Ich meine, manche rutschen ja von einer in die nächste und andere sind da total immun dagegen.
Also, es gibt Studien dazu in der Tat, die untersucht haben, ob man herausfinden kann, ob jemand fremdgehen wird oder nicht. Und die haben herausgefunden, dass es einen ganz entscheidenden Faktor gibt, der sagt, ja, diese Person wird fremdgehen. Und das heißt auf Englisch Enmeshment, also die Verstrickung im Grunde mit den elterlichen Bedürfnissen. Und diese Kinder, damals Kinder, nunmehr Erwachsene, haben häufig gelernt, dass sie sich um die Bedürfnisse eines anderen kümmern, bis die Person halt quasi repariert, lebensfähig, wie auch immer ist. Und dann sofort, weil der Kick eben fehlt oder dieses süchtig machende Gefühl nach gebraucht werden, dass die sich dann umgucken nach quasi Alternativen zur Lebensgestaltung. Ich weiß natürlich nicht, wie das hier der Fall war, aber es klingt jetzt erstmal, wie du es erzählst, nicht so, als wäre das jemand, den ich meiner besten Freundin empfehlen würde, sagen wir es so.
Ja, das ist lustig. Ihre beste Freundin hat nämlich auch gesagt quasi, was willst du denn mit diesem Fremdgänger und ach, dauernd heulst du ihm nach und der ist doch nichts für dich. So, du bist doch nicht so eine Frau, die sich auf so einen Typen Mann einlässt, ne?
Man hat natürlich als Mensch auch Bedürfnisse und gerade in diesen Zeiten, wo es so wahnsinnig schwierig wird, überhaupt menschliche Connection zu finden, ist ja häufig auch der schäbigste Strohhalm einer, der gern genommen wird.
Ja, da kann ich dir leider nicht widersprechen. Aber das bedeutet im Endeffekt, wenn man jetzt so, ich sag mal eben, unbefriedigte Bedürfnisse hat, Wünsche hat, ne, sich vielleicht selbst auch so ein bisschen in die Tasche lügt, ja. Und man zum Beispiel, gehen wir jetzt mal von der Seite aus, also ne, ich bin in einer Beziehung, ich gehe diese Affäre ein, dann denkt man sich vielleicht, ja okay, meine Beziehung ist ganz gut, soweit, eigentlich bin ich ja happy, aber ich hätte halt gerne ein bisschen mehr Spaß, mehr Leidenschaft, mehr was weiß ich. Und dann rutsche ich in diese Affäre rein.
Genau, aber Liebe ist ja auch immer eine Entscheidung, ne? Das ist kein großer schicksalhafter Schlag, der einen vom Universum trifft, sondern es ist eine Entscheidung für einen Menschen und auch für dessen gute wie schlechte Eigenschaften. Und es sollte eine Entscheidung dafür sein, dass man sich gemeinsam in eine bestimmte Richtung entwickelt und wächst und ja diese Abenteuer des Lebens und auch die Untiefen gemeinsam bestreitet. Also alles andere ist einfach ein bisschen rumschmusen, aber das ist keine Liebe.
Ja, und ich meine im Endeffekt, dass Michael überhaupt die Verantwortung mehr oder minder auch auf Samantha ja auch abwälzt, ne, indem er sagt, ja, er will sich ja trennen und er ist so unglücklich und sucht aber bei ihr immer wieder den Kick, anstatt das erstmal für sich selbst zu klären. Ich glaube, das sagt ja auch schon relativ viel über diese Art von Mensch dann aus, ne, in was für einem Dilemma der ja auch selber steckt mit sich.
Also ganz, nee, wertneutral ist es nicht, aber mir wäre es peinlich an seiner Stelle, sowas zu sagen, weil ist er erwachsen oder ist er ein kleines Kind? Und die ganze Story bis hierher ist eine einzige wandelnde Red Flag.
So sieht's aus. Also, ja. Ich meine, Michael hat sich ja schlussendlich getrennt. Ich sag mal, viele Affären gehen ja lang genug und über Jahre, Jahrzehnte, wo sich dann niemand trennt. Er hat's getan, aber ging dann direkt zu Samantha. Und sie hatte ja quasi dann gesagt irgendwie, boah, für mich fühlt sich das gar nicht so gut an, obwohl ich das immer wollte. Woran liegt denn das also so grundsätzlich?
Mit jemandem zusammenleben und plötzlich ja auch so eine Art Verantwortlichkeit füreinander zu spüren, ist natürlich was völlig anderes, als sich heimlich im Hotel zu treffen, ein bisschen Sex zu haben und dann wieder seiner Wege zu gehen. Und ein Mann in dem Fall, der frisch getrennt ist, der ist ja auch normalerweise nicht offen für ja das große Ganze, sondern der ist erstmal in der Verarbeitung, der trauert, der schämt sich sicher. Ja, da gibt's noch ganz, ganz viele Baustellen, die einfach zu klären sind. Natürlich kommt dann die Wucht der Realität. Ja, das, was vorher ein holder Traum war, nämlich juhu, wenn er sich nur trennen würde, dann wäre es sicher der absolute Traummann, stellt sich jetzt als einer heraus, der genauso furzt und schnarcht wie alle anderen und außerdem noch eine Masse Probleme hat, die er nicht so gerne alleine klärt.
Ja, ich meine, ich finde so, wenn man jetzt Samanthas Situation anschaut, ne, dass sich das natürlich ausgemalt hat, wie du jetzt auch gerade sagst oder wie du am Anfang auch gesagt hast, diese große, große Illusion erschaffen hat für sich selbst und jetzt mit der Realität konfrontiert wird. Also ich glaube, das Gefühlschaos, wo sie sagt, sie versteht das gar nicht, das ist ja eigentlich ziemlich verständlich.
Mhm, absolut, ja.
Sie hat ja, wie gesagt, geglaubt, dass sie in ihn verliebt gewesen sei. Jetzt ist sie da gar nicht mehr so ganz sicher. Und ich glaube, bei einer Affäre spielt ja auch immer viel nach diesem, wie du auch vorhin gesagt hast, ne, mit diesem Spiel, das Verbotenen und sowas mit. Danach kann man auch ein bisschen süchtig werden, oder?
Mhm, absolut. Also wenn du jedes Mal so einen Hormonrausch kriegst, wenn du jemanden triffst und der dann wieder geht, du dich dann in diese Trauer, die Sehnsucht werfen kannst, das hat natürlich unglaublich viele süchtig machende Faktoren. Und das unterschätzen manche Leute oder viele, weil sie denken, nee, das ist einfach Liebe. Das ist aber nicht Liebe, das ist einfach Hormonchaos. Und dann gucken sie häufig etwas unglücklich aus der Wäsche, wenn sie dann tatsächlich mit einer potenziellen Partnerschaft in der Realität konfrontiert sind und stellen fest, ich weiß über den Menschen eigentlich gar nicht so viel, außer dass er zur Illoyalität neigt. Und das ist natürlich keine so schöne Erkenntnis.
Ja, verstehe ich. Auf das Hormonchaos würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer eingehen. Was meinst du damit?
Wenn man frisch verliebt ist, finde ich, sollte man nicht vertragsfähig sein, weil wir wissen alle aus dem Freundeskreis, frisch verliebte Leute sind absolut unerträglich, dem Wahnsinn nahe. Und das ist wunderschön. Aber natürlich machen Hormone einiges mit dem Verstand. Ja, wir entscheiden dann plötzlich, wie verblendet uns für Dinge, in die uns die Hormone treiben, nicht aber das Bauchgefühl oder der Menschenverstand. Und bei einer Affäre bist du diesen Hormonen im Grunde hilflos ausgeliefert, weil der Rausch, der durch dich fährt, ständig wieder erneuert wird. Das heißt, du hast ein absolutes Dopamin-High die ganze Zeit und bist gleichzeitig wie von Sinn. Und darum ist es selten eine gute Idee, sich aus einer Affäre direkt in eine feste Beziehung zu bewegen.
Ist das dann quasi auch der Grund dafür, warum das manchen Menschen so unfassbar schwerfällt, Affären zu beenden?
Ja, absolut. Weil Affären einfach den Kick im Leben geben, den sie sonst vielleicht vermissen. Und vor allen Dingen hilft ihnen das natürlich auch, all die negativen Gefühle, die sie wahrscheinlich vor allem auch über sich selbst, die eigene Beziehungsführung und so weiter haben, einfach auszublenden. Ne? Weil da liegt die Rettung. Die Rettung ist ja ganz, ganz nahe. Und ich muss nichts weitermachen, außer dass diese Geschichte am Laufen halten.
Ja, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Wenn man sich dessen jetzt bewusst ist, wie schafft man es denn dann, davon loszukommen? Also vielleicht können wir so einen kleinen Schritteplan aufstellen.
Mhm. Falls man in einer Affäre gefangen ist. Also ganz, ganz klar muss man sich machen, in was für einer Situation man steckt. Und vor allen Dingen, das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, sich einfach selber fragen, was für ein Mensch möchte ich sein? Ja, für welche Werte stehe ich und für welche Werte steht eigentlich meine Beziehung oder sollen meine Beziehungen stehen? Und ist das, was ich gerade tue, in Linie mit all dem, was ich eigentlich als Mensch sein möchte? Also in die Reflexion gehen, und das klingt zwar schrecklich ergebnistheoretisch, aber das ist meiner Meinung nach absolut nötig, um sich aus dieser, es ist ja eine Illusion, eine Affäre ist die Vorstellung, die Wunschvorstellung einer möglichen Beziehung. Und was man tun muss, ist einfach sich zurück in die Realität katapultieren und sich angucken, wer bin ich, wer möchte ich sein, was tue ich und wie steht das eben in einer geraden Linie zu den Werten, die ich verkörpern möchte und ja, die ich auch in der Beziehungsführung von anderen erwarte. Weil niemand will natürlich auf der falschen Seite einer Affäre sein. Niemand will der oder die Betrogene sein. Und gleichzeitig sagen die Leute, ja, aber naja, wenn ich es mache, ist es nicht so schlimm. Geht nicht so ganz zusammen natürlich.
Ja, ich glaube, das ist echt so, ne? Wenn man, ich finde, das merkt man ja auch heutzutage bei Beziehungen. Man denkt immer, ja, doch, diese große Monogamie, die ist überall. Spricht man genauer mit den Menschen, merkt man eigentlich, wie viele Leute tatsächlich Affären haben und wie viele Menschen sich nicht trauen, aus ihrer Beziehung rauszugehen, ne, um einfach auch ein gesünderes Beziehungsleben zu führen, anstatt von der einen in die nächste Affäre reinzurutschen. Also ich glaube, dieses Suchtpotenzial, ne, das ist so groß, vor allem mit all den Erklärungen, die du gerade geliefert hast, macht total Sinn.
Naja, vor allen Dingen ist natürlich das der einfachste Weg. Ne? Du musst dich mit überhaupt nichts auseinandersetzen, sondern kannst dein ganzes Leben wie so eine bunte, vielschichtige Lüge gestalten und hoffen, dass du nicht erwischt wirst. Mhm. Dann kannst du dich immer noch rausreden und sagen, ja, aber meine Beziehung, die war so schlecht, ich wusste gar nicht, ich wollte dir ja nicht wehtun, bla bla bla. Also das ist, Affären nötigen mir jetzt nicht so Respekt ab. Langfristige, ne? Ich verstehe, wenn mal irgendwas passiert, das ist wahrscheinlich ja für viele vielleicht sogar unumgänglich, um wieder mit sich selber in Kontakt zu kommen. Aber wenn man das bewusst lange durchzieht, dann, das finde ich schon sehr unerwachsen.
Ja, weil im Endeffekt, ich meine, es kann immer passieren, dass natürlich der eigene Partner oder die Partnerin das rausfindet, man den anderen Menschen dazu verletzt, aber schlussendlich verletzt man ja vor allem sich selbst. Und man bringt sich doch eigentlich, also man bringt sich selbst um die Möglichkeit auf wirkliche Liebe und um so ein erfülltes Leben, das nicht nur aus Lügen, Konstrukten und Kick besteht.
Viel schlimmer noch, man bringt sich um die Chance auf Wachstum. Mhm. Und das ist, also ich bin jetzt nicht gläubig oder so, aber eigentlich ist das die größte Sünde dabei.
Mhm. Ja, klar, weil ich meine, Leben ist Veränderung, ne? Und wenn man immer nur auf derselben Stelle bleibt, dann, ja, geht selten gut. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zu Samantha zurückgehen. Sie hat nochmal in ihrer Rolle gesagt, quasi, ne, diese Schattenfrau-Rolle, sagt, bah, ich will das nicht. Und deshalb wollte sie auch so um ihn kämpfen. Und sie sagt auch, weil sie verliert einfach nicht so gerne. Was steckt denn in dieser Aussage drin?
Dass sie sich verdient haben, die zwei. Also, ich verliere nicht so gerne. Da taucht ja die andere Partnerin gar nicht auf in der Überlegung.
Kam erst später.
Ja, und das bedeutet auch, dass es ihr nicht um ihn ging, sondern um die Sache an sich. Ich bin die bessere Frau, darum ging es. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schlechter Start für eine Beziehung.
Ja, ich sag mal so, wenn wir jetzt, nehmen wir jetzt nochmal die Affäre und die sich vielleicht tatsächlich in eine Beziehung entwickeln kann. Wie müsste die Affäre denn sein, dass das tatsächlich klappt? Weil bei Samantha und Michael kam er dann raus, als er zu ihr gezogen ist. Ja, die jeweiligen Freundes- und Familienkreise, die mögen quasi die beiden als Paar nicht, die lehnen sie ab. Michael hat ja auch noch zwei Kinder, die fanden das natürlich auch alles nicht so prickelnd. Also super schwierig. Und Samantha hat dann gesagt, ja, dann ist ihr aufgefallen, das Leben zu zweit ist ziemlich einsam. Also es ist ihr immerhin noch aufgefallen, wenn auch leider ein Ticken zu spät. Gibt es überhaupt eine Chance, dass aus einer Affäre eine gesunde Beziehung wachsen kann?
Ja, also Szenario, du lernst jemanden kennen, du bist in der Tat unglücklich in deiner Beziehung und du merkst, mit diesem Menschen klickt es einfach. Der andere Mensch merkt das auch dementsprechend, sonst wäre es blöd. Und dann entscheidet ihr beide, okay, wir müssen die Bedingungen schaffen, damit wir die Möglichkeit haben, uns gegenseitig kennenzulernen und sauber eine Beziehung aufzusetzen oder wachsen zu lassen. Und das bedeutet, dass unabhängig vom Ergebnis, also unabhängig, ob der potenzielle neue Partner bleibt oder geht, erstmal sauber die andere Beziehung beendet wird. Ja, und das darf niemals an Bedingungen geknüpft sein, wie ich gehe nur, wenn du dann auch wirklich da bist, weil das bedeutet, es geht nicht um die Person, sondern es geht nur darum, überhaupt eine Beziehung zu haben. Ja. Und wenn beide oder einer, wer auch immer, in Beziehung ist, dann kann man gucken, wie als würde man sich frisch kennenlernen, ob man tatsächlich zusammen eine Beziehung führen möchte oder nicht. Da darf aber zu keinem Zeitpunkt auftauchen, deinetwegen habe ich. Das ist absolutes Gift.
Ja, weil da gibt's ja dann ohne Ende Schuldzuweisungen. Und wenn eine Beziehung schon mit Schuldzuweisungen anfängt, um Gottes Willen, wie soll die enden?
Ja, absolut, genau. Und vor allen Dingen Beziehungen, die an Bedingungen geknüpft sind, die kann man eigentlich lassen.
Ich meine, manche Frauen in der Situation, die vielleicht oder auch Männer, ne, die solche Bedingungen quasi machen, die sagen, ja, aber dann musst du für mich da sein, weil ich will ja nicht allein sein. Die geben sich ja eigentlich selbst schon quasi den Grund, warum sie da jetzt reinrutschen wollen, eben um nicht allein zu sein. Also
ja, und weißt du, wer der Einzige ist, dem sowas zusteht? Kinder.
Ja. Da hast du recht. Ja. Weil die können nicht alleine.
Genau. Kinder sind die einzigen, denen man das zugestehen kann. Erwachsene Menschen müssen lernen, alleine klarzukommen. Weil, und das war mein erster Gedanke, als du ihn beschrieben hast, wenn jemand mit seinem Köfferchen da von Mami zu Mami wandelt, dann ist er garantiert eines nicht, nämlich erwachsen.
Ja, und das sollte man sich gut überlegen, ob man sich ein Kind ins Haus holt und den als Partner versteht, ne? Also, huhuhu.
Und ich kann auch wirklich nur jeder raten, wenn ein Mensch in Bindung ist, lasst die Finger davon. Fertig. Das ist eure Grenze.
Wäre das sozusagen auch dein letzter Tipp oder hättest du noch einen anderen auf Lager?
Also, ich finde, jeder, der eine erwachsene Beziehung führen möchte, ja, und das betrifft natürlich nicht 20-Jährige, die müssen erst ihre Erfahrung machen. Aber alles, was so Ü35 ist, spätestens, muss konsequent an sich arbeiten und verstehen, wie funktionieren Beziehungen, wie verhalte ich mich in Beziehungen, was sind meine Schwachstellen, worauf falle ich rein, wo stelle ich mir selber ein Beinchen und was für ein Mensch möchte ich sein und welche Art Bindung suche ich. Und wenn man das macht, dann geht man 1000-prozentig keine Affäre ein mit einem Menschen, der schon in der Partnerschaft ist.
Ja, wie schön. Ich finde dafür, dass das Affärenthema so aufgeheizt ist, finde ich wirklich schön, wie viele Tipps wir gerade eigentlich erarbeiten konnten, ne? Was man tun kann, wenn man da schon drinsteckt, wie man da überhaupt nicht reinrutscht und auch, was man sich vielleicht, wenn man eben drinsteckt, einfach immer mal wieder bewusst machen muss, um Stück für Stück für Stück da rauszukommen und an sich zu arbeiten, um einfach im Endeffekt ja nicht unglücklich zu werden, ne? Weil wie du zu Beginn gesagt hast, es endet ja meistens sowieso im Drama.
Genau. Und du hast vor allem eine Beziehung, die von Drama geprägt ist. Und wenn wir eines in diesen Zeiten nicht brauchen, dann noch mehr Drama.
Vielen Dank, Paula. Das war jetzt das perfekte Schlusswort. Also nochmal danke für deine ganzen Einsichten und Tipps. Ich fand das super spannend. Und ja.
Danke, gerne.
An dieser Stelle ist uns wichtig zu betonen, unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie und auch keine andere Therapieform. Wer gerne einen Rat von Paula Lampert möchte, der kann sich super gerne an unser Instagram-Team wenden unter @myselfgermany oder Paula direkt über ihren Podcast Paula lieben lernen kontaktieren. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und ja, das war unsere heutige Folge. Abonniert uns super gerne und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.